Willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl und mein Gast heute ist Daniel Domscheit-Berg, formerly known as Daniel Schmidt.
Korrekt.
Wie man sich wahrscheinlich denken kann, reden wir über WikiLeaks und was da vorgefallen ist und was so die Zukunft sein könnte. Aber erzähl doch erstmal so ein bisschen die Vorgeschichte. Wie lange bist du jetzt schon bei WikiLeaks dabei gewesen?
Also ich habe begonnen, mich in dem Projekt zu involvieren vor ziemlich genau 3 Jahren, etwas weniger. Das war gegen Ende im November 2007, bin ich zum Projekt gestoßen. Ich hatte damals davon gehört, es war noch ein relativ frisches Projekt. Ich habe mich gleich begeistern lassen von der Idee. Mir war klar, dass das ein sehr wichtiges Instrument werden könnte für die Gesellschaft, für Dinge, die mich interessieren, die mir wichtig sind. Und von Anfang 2008 an habe ich dann auch, wenn man das so möchte, sowas wie eine offizielle Position in diesem Projekt begleitet.
Also so 2,5 Jahre.
Ja, 2,5 Jahre auf jeden Fall, ja.
Und in den letzten Tagen war es auch so ein bisschen in der Netzdiskussion. Du heißt halt Domscheit-Berg. Vorher hieß du Daniel Schmidt, also in der Öffentlichkeit bist du eigentlich nur als Daniel Schmidt bekannt geworden. Wieso hast du dich so genannt?
Ja, das historisch betrachtet, dieser Name kam eben auf, als wir Anfang 2008 ja mit dem Schweizer Bankhaus Julius Baer da zu tun hatten und mit verschiedenen Veröffentlichungen aus diesem Umfeld. Wir wussten damals, dass das Bankhaus unter anderem auch Privatdetektive unterhält und mit denen zusammenarbeitet. Und die Idee war einfach damals bei den ersten öffentlichen Auftritten, das für die etwas schwieriger zu machen, mich als reale Person so zu finden. Und dann vielleicht zu überwachen, mit wem ich kommuniziere, an was ich arbeite und so weiter. Das war aber eigentlich von Anfang an klar, dass das nicht hart genug ist, um sich zum Beispiel vor Behörden oder Geheimdiensten oder der Polizei oder sowas zu verstecken. Also da habe ich mir auch keine Illusionen gemacht. Mein Name, auch mein Klarname, war auch im Projekt selbst schon so lange involviert. Also ich habe ja auch für das Projekt, sage ich mal, offizielle Dinge erledigt, wo ich mit meinem Klarnamen dann aktenkundig werden musste. Ich habe mich unter anderem, habe ich ja auch bei einer amerikanischen Foundation, da bei der Knight Foundation, mich für Unterstützung beworben, also finanzielle Unterstützung. Auch das ist mit meiner eigentlichen Identität passiert. Also es war eigentlich klar von Anfang an, dass das keine endgültige Lösung ist. Es war auch klar, dass es eine leicht ungünstige Konstruktion ist für manche Dinge, aber es hat sich eben so ein bisschen verselbstständigt und wurde dann über die Zeit, irgendwie war mir etwas unklar, wie ich das auflösen kann. Und jetzt mit meinem Rücktritt aus dem Projekt war dann eigentlich der letzte Zeitpunkt und auch der einzige Zeitpunkt, das noch aufzulösen. Und deswegen habe ich dann diesen Schritt auch genommen.
Da kommen wir später nochmal zu dem Damen, weil der ist ja dann ein bisschen größer geworden. Aber erzähl mal, was hast du so in dem Projekt gemacht? Warst du da angestellt?
Naja, angestellt würde jetzt implizieren, dass es sowas wie einen Arbeitsvertrag gibt oder so. Und genau sowas gab es ja nicht. Das ganze Projekt bis heute lebt davon, dass sich Individuen in diesem Projekt privat engagieren. Es gibt ja bis heute auch noch keine Struktur, die irgendwem ein Gehalt bezahlen könnte oder sonst wie jemanden finanziell unterstützt. Das Einzige, was es da gibt, ist eben, dass gewisse Auslagen, zum Beispiel Reisekosten oder die Anschaffung von technischem Equipment oder so, da abgerechnet werden können. Es gibt aber keine Gehälter oder keine offiziellen Positionen innerhalb des Projekts. Genau das macht es dann im Moment ja auch etwas schwierig, zu beurteilen, wer überhaupt etwas zur Situation im Projekt sagen kann, wer gehört zum Projekt, wer ist offiziell Vertreter von diesem Projekt. Das sind eben alles Problematiken, mit denen man im Moment etwas zu tun hat dann.
Wenn du da so 2,5 Jahre extrem involviert warst, wie hast du dich finanziert?
Ja, also ich hatte bis Januar 2009 einen ganz normalen Vollzeitjob. Also ich habe das vorher beides parallel gemacht. Das führte über die Zeit dazu, dass ich immer weniger Lust hatte, mich in meinem Job da zu engagieren, weil ich einfach mir ein bisschen vorkam, als würde ich meine Zeit und mein Talent da so verschwenden. Also das wäre beliebig oder mehr oder weniger beliebig auch von anderen Leuten machbar gewesen. Ich habe mich nur immer gefühlt, als würde ich im Büro sitzen und warten, dass der Tag endlich vorbei ist, damit ich nach Hause kann und um was an etwas Sinnvollem, nämlich diesem Projekt zu arbeiten. Somit lief das eine Zeit lang parallel. Da war die Finanzierung dann eigentlich kein Problem. Ich habe dann im Januar 2009 mich aus meinem beruflichen Umfeld verabschiedet und habe seitdem mich finanziert über das, was ich mir erspart hatte. Also ich habe alle meine Ersparnisse eigentlich auch in dieses Projekt reingesteckt, zur Finanzierung dieses Startups quasi.
Sagst du so WikiLeaks als Startup? Also sagst du es eher als Firma oder als Organisation? Oder?
Naja, es ist natürlich ein Startup, es ist ein neues Projekt. Und die Frage, wenn man ein neues Projekt startet, ist ja, wie geht man das an? Also man braucht Mittel. Das ist, denke ich, egal was man macht, der Fall. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das lösen kann. Man kann sich an externes Kapital binden. Wir hätten uns darum kümmern können, ob man irgendwo einen Kredit bekommt oder ob es irgendwelche Foundations gibt, die das unterstützen von Anfang an. Das wiederum bedeutet aber viel Arbeit und es bedeutet, dass man extern auch gebunden ist. Also das heißt, es gibt vielleicht Leute, die dann politischen Einfluss nehmen wollen, strategischen Einfluss oder wie auch immer, und man ist nicht mehr unabhängig. Die zweite Möglichkeit, und das ist die, die wir eben gewählt hatten, war, das Projekt aus privater Tasche finanziell zu tragen und so weit aufzubauen, bis wir bekannt genug sind, um eben auch in der Öffentlichkeit dann oder aus der Öffentlichkeit unterstützt zu werden. Und das ist ja das, was jetzt seit dem Ende von 2009, als wir im Dezember dann diesen etwas aggressiven Spendenaufruf da schalten mussten, der Fall ist. Das Projekt wird jetzt eigentlich getragen aus der Öffentlichkeit mit Spenden von Individuen, die das Projekt unterstützen.
Wobei man sich immer noch fragt, welche Rechtsform hat das Projekt? Also es ist ja vergleichbar mit einem Open-Source-Projekt, aber ist es jetzt eine Firma, ist es jetzt eine Organisation?
Das ist schwierig, ja. Das ist aus meiner Sicht, war das etwas, woran wir ja die letzten Monate gearbeitet hatten. Also auch eine Organisationsstruktur aufzubauen, kostet Geld. Also man im Zweifelsfall braucht man vielleicht Anwälte, die einen da beraten können. Man muss sich irgendwo registrieren. Vielleicht kostet so eine Registrierung Geld. Wenn man vielleicht hätte hier in Deutschland GmbH machen wollen oder sowas in der Art oder was auch immer, das hätte Geld gekostet, ja. Also die Möglichkeit dieser organisatorischen Ausbildung ist ja auch erst seit einigen Monaten so gegeben mit den Ressourcen, die vorhanden sind. Es gibt in Australien eine Instanzierung des Projekts, also es gibt dort eine NGO, die WikiLeaks ICT nennt. Die wurde dort eingetragen als NGO. Ich habe gehört, dass es in Frankreich etwas Ähnliches geben soll. Hier in Deutschland haben wir mit der Wacherland-Stiftung ja zusammengearbeitet, oder das Projekt arbeitet immer noch mit der Wacherland-Stiftung zusammen. Es ist allerdings klar, nirgends auf der Welt richtig klar, welche Form dieses Projekt so eigentlich hat. Das stimmt.
Und da hattest du auch nicht genug Einblicke.
Naja, das ist halt die Frage, das ist ja einer der Gründe auch, warum ich aus diesem Projekt ausscheide. Die Frage ist, wo möchte man hin? Ja, aus meiner Sicht wäre es sehr wichtig gewesen, diese Strukturen auszubilden, bevor man zu populär wird. Ja, und bevor man, wie jetzt zum Beispiel, unter extrem starkem politischen Druck auch steht und feststellt, dass es keine Strukturen gibt unten drunter, die helfen, diesem Projekt, diesem Druck standzuhalten. Ja, ob das Entscheidungsstrukturen sind, ob das Verantwortungsstrukturen sind, ob das überhaupt eine klare Definition davon ist, wer kann welche Entscheidungen treffen oder wie auch immer. Das sind alles diese Dinge. Wenn man das gehabt hätte, würde das Projekt aus meiner Sicht heute wesentlich stabiler stehen. Ja, man hat aber den Fokus nicht darauf legen wollen, sondern lieber auf öffentlichkeitswirksame Publikationen. Das ist vielleicht strategisch dann falsch gewesen.
Habt ihr das vorher miteinander diskutiert?
Ja, wir haben ja intern natürlich, also dazu muss man verstehen, wie das Projekt die ganze erste Zeit gearbeitet hat eigentlich. Das Projekt lebte immer davon, dass sich erstens niemand zu gut fühlte für bestimmte Arbeiten, sondern dass wir alle immer das, was wir als notwendig identifiziert haben, angepackt haben. Das kam Hand in Hand mit einem sehr hohen Level an Selbstverantwortung, die man mitbringen musste. Das heißt, es war sehr wichtig, dass man eigenverantwortlich gearbeitet hat, dass man eben nicht sich nur so Arschabsicherung betrieben hat und versucht hat, irgendjemanden zu finden, der einem jetzt sagt, man soll das machen, und wenn dann was schief gewesen wäre, wäre jemand anders verantwortlich. Das hat alles nicht funktioniert, sondern das waren Individuen, die gemeinsam auf ein Ziel hingearbeitet haben. Und das Projekt hat davon gelebt eigentlich, dass wir sehr unterschiedliche Charaktere auch waren. Ja, und darüber jeder aus seiner Perspektive verschiedene Gewichtungen oder Priorisierungen mit eingebracht hat in dieses Projekt. Und das hat sichergestellt, dass alles irgendwie ein bisschen abgedeckt war. Das hat sich in den letzten Monaten etwas verschoben, leider, was ja auch einer der Gründe ist, wieder, das hatte ich ja auch in verschiedenen Interviews schon gesagt, warum ich der Meinung bin, dass es Zeit ist, sich von dem Projekt so zu trennen. Ja.
War das so, also wie konnte man überhaupt mitmachen? War es so eine Art Web of Trust? Also das wurde
ja eingeladen? Genau, das ist eine Art Web of Trust gewesen, was sich über die Zeit aufgebaut hat. Allerdings ist das auch dieses Web of Trust an gewisse evolutionäre Grenzen gestoßen in den letzten Monaten. Wir hätten viel mehr Ressourcen binden müssen. Es gab extrem viele Angebote. Also ich glaube, wir haben seit Dezember etwa, seit wir diesen Spenden- oder Unterstützungsaufruf draußen hatten, haben wir alleine 800 Programmierer oder so haben uns da kontaktiert und gefragt, wie sie halt mit Code helfen können und so weiter. Und da sind wir ganz klassisch wieder als erstes in ein strukturelles Problem gelaufen. Wessen Verantwortung ist es, 800 Leute jetzt zu organisieren, überhaupt diese Mails zu beantworten? Wie ist überhaupt der Prozess, dass man die mit einbindet? Ja, alles das sind rein organisatorische Probleme, auf die wir so keine Antwort hatten. Ja, und das führt dazu, dass 800 Leute eigentlich bis auf ganz wenige vielleicht nie was von uns gehört haben, ja, und sich wahrscheinlich gefragt haben, warum braucht man meine Unterstützung nicht, wenn man doch auf der Webseite sagt, dass man diese Unterstützung braucht. Es ist sehr wichtig, dass von all diesen 800 Programmierern, die jetzt vielleicht zuhören, jeder versteht, dass das kein böser Wille war oder so, sondern halt einfach in einer gewissen Art und Weise die Unfähigkeit innerhalb der Organisation mit dieser Menge an Feedback umzugehen.
Also ein klassisches Wachstumsproblem.
Ja, genau. Und deswegen ist die Frage, wie will man wachsen? Ja, und wie stellt man sicher, dass man organisatorisch so aufgestellt ist, dass dieses Wachstum möglich ist?
Ja, wie baut man so Zwischenmanagement-Ebenen ein?
Genau, das ist eben, wir haben auch oft genug ja öffentlich über dieses Problem gesprochen, ja, und ich habe auch mit vielen Leuten auf verschiedenen Panels genau diese Diskussion besprochen. Harald Schumann hatte mal in seinem Artikel, in diesem extrem guten Tagesspiegel-Artikel Anfang des Jahres auf genau dieses Problem auch hingewiesen. Ja, aus meiner Sicht haben wir es nicht geschafft. Und heute ist das Projekt in einer Situation, wo es sehr schwierig ist, genau weil diese Strukturen fehlen.
Aber es hat zumindest, habt ihr es geschafft, zwei große Scoops dieses Jahr zu machen. Warum gab es nur diese beiden großen?
Da sind wir wieder bei der Priorisierung. Ja, wir haben extrem viele Einsendungen bekommen seit dem Ende des letzten Jahres. Also Ende des letzten Jahres ist ja auch das neue Submission-System online geschaltet worden. Das heißt, neue Infrastruktur und Technologie zur Einsendung von Dokumenten.
Irgendwann hat es dann auch mal funktioniert?
Ja, relativ schnell. Also das war, glaube ich, im Januar oder so schon online. Und es gab zwischenzeitlich ein Problem mit dem SSL-Zertifikat, aber das war unabhängig von der Infrastruktur dahinter. Trotz allem haben wir enorm viel Material bekommen seitdem. Und dann ist die Frage, wenn man sich mitten in einem Umbau befindet, und dieser Umbau zum Beispiel auch die Publikationskette betrifft, also die Infrastruktur, die sicherstellt, dass von einem PDF oder einem Word-Dokument oder was auch immer, das uns jemand zuschickt, dass das verarbeitet wird bis zur Publikation. Ja, diese Kette ist im Umbau auch. Und dann ist eben die Frage, wie priorisiert man mit den wenigen Ressourcen, die man hat, vor allem wenn einem das Wachstum so schwer fällt. Ja, stellt man sicher, dass man die Infrastruktur zur Publikation wieder umgebaut bekommt oder fertiggestellt bekommt, ja, für die neue Infrastruktur, oder konzentriert man sich auf die medienwirksamsten Veröffentlichungen, die man machen könnte. Ja, und aus meiner Sicht ist das wieder eine Fehlentscheidung gewesen. Ja, denn die öffentlichkeitswirksamen Publikationen haben dazu geführt, dass die Organisation noch viel mehr in der Öffentlichkeit stand, noch viel mehr Angebot an Unterstützung bekommen hat, viel stärker hätte wachsen müssen, und genau dafür fehlte eben jede Grundlage. Also es wäre aus meiner Sicht viel sinnvoller gewesen, das langsam und Schritt für Schritt aufzubauen, anstatt da so mit allem in die Bresche zu springen.
Andererseits hat es wahrscheinlich auch eine ganze Menge Ressourcen benötigt, erstmal dieses Video.
Ja, natürlich.
Herzustellen.
Eigentlich fast alles an Ressourcen, was so da war. Und deswegen konnte an wenig anderem nebenher gearbeitet werden.
Gab es bei euch eigentlich, also ein großer Kritikpunkt, nachdem die Afghanistan-Tagebücher draußen waren, war ja, dass diese 75.000 veröffentlichten Sachen ja noch nicht genau durchgescannt worden sind. Ja. Gab es da bei euch irgendwie intern Diskussionen darüber, ob man die Kritik jetzt annimmt, es zukünftig besser macht, mehr Ressourcen darauf, auf die auf die Säuberung von personenbezogenen Daten legt?
Also aus meiner Sicht war diese Kritik immer stichhaltig. Das habe ich auch ja auch wieder in verschiedenen Zusammenhängen so öffentlich gesagt. Es ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass Fehler bei etwas Neuem, das man macht, immer passieren können. Es ist nur wichtig, dass man eben Mechanismen hat, die sicherstellen, dass man diese Fehler nicht wiederholt. Ja, von daher, aus dieser Sache mit den Afghanistan-Dokumenten wurde auch intern gelernt. Ich weiß nicht, ob das jeder so gesehen hat, dass es ein Fehler war, oder ob man sich nicht einfach teilweise dann auch gesagt hat, naja, ist halt jetzt so gelaufen. Ich denke, es ist allen klar, dass es nicht hätte nochmal passieren dürfen. Das ist was, was wichtig ist zu verstehen. Und es wurde auch intern sehr viel Zeit dann investiert, Systeme zu schaffen, ja, die solche Fehler für die Zukunft vermeiden können. Ja, das heißt, Redaktionssysteme zum Reviewen von solchen großen Datensätzen, auch zur automatisierten Auswertung und alle möglichen anderen Dinge, die man da halt treiben kann, um in Zukunft diese Fehler zu vermeiden.
Kommen wir mal zu den jüngsten Entwicklungen. Es ist noch nicht lange her, eine Woche,
ja,
dass alle ganz verwundert sich die Augen gerieben haben, als Spiegel Online eine Vorabmeldung brachte, dass du im Interview mit dem Spiegel ausgestiegen bist. Mhm. Warum hast du den Spiegel gewählt und warum den jetzigen Zeitpunkt?
Also die Frage des Zeitpunktes hat damit zu tun, dass ich ja vor 4 Wochen oder mittlerweile 5 Wochen suspendiert wurde, was auch immer das dann genau heißen mag. Das ist auch wieder eines dieser etwas problematischeren Details. Zumindest wurde ich vor 5 Wochen in eine Situation gebracht, dass ich arbeitsunfähig bin. Ja, und dieser Zustand auch aus meiner Sicht gab es kein Licht am Ende dieses Tunnels. Ja, das heißt, es wurde zwar gesagt, dass man mich anhören würde dazu, wenn ich dazu was zu sagen hätte. Das hätte ich gehabt. Man hat mich nicht angehört. Wer auch immer mich dann wieder hätte anhören sollen. Viele andere intern haben diese Entscheidung kritisiert. Viele andere intern konnten nicht mehr arbeiten aufgrund meiner Suspendierung, weil wir ja auch alle voneinander abhängen in gewisser Art und Weise, ja, und uns zuarbeiten. Das hat dazu geführt, dass ganz viel Arbeit liegen geblieben ist, dass andere Leute gesagt haben, das ist kein tragbarer Zustand. Aber es gab halt, und das ist der ausschlaggebende Punkt, kein Licht am Ende des Tunnels. Jedweder Versuch, dieses Thema zu adressieren, intern gegenüber Julian zum Beispiel, wurde nur mit Schweigen begegnet. Und uns ist allen nicht mehr klar, hängt das jetzt willkürlich vollkommen davon ab, dass er sich vielleicht irgendwann entscheidet, mit uns drüber zu sprechen? Ja, oder was ist halt überhaupt Stand der Dinge? Alle Menschen, die in diesem Projekt involviert sind, wir hatten das ja kurz angesprochen, arbeiten freiwillig. Wir sind alle keine Leute, die ansonsten zur Bundeswehr gegangen wären, weil wir so scharf sind auf Befehlsstrukturen oder irgendwas in der Art, sondern das Projekt lebte davon, dass es Leute sind mit einem sehr hohen Maß an Eigenverantwortung und an gesundem Menschenverstand, an Motivation für eine gute Sache, ja, und eben nicht Leute, die sich einfach mit einer Entscheidung abfinden und das nicht hinterfragen wollen. Und das bringt für jeden Beteiligten und unter anderem dann auch für mich natürlich in dieser Situation das Problem, dass ich nur bis zu einem bestimmten Grad mit sowas leben kann, bevor ich sage, es wird mir einfach zu blöd, ja, oder ich kann das auch diese Strukturen oder überhaupt die Möglichkeit, dass ein Mensch alle anderen einfach so abschaltet, ja, nicht mehr nach außen vertreten und ziehe mich dann lieber zurück und überlege, was die Alternativen sind. So, die Wahl, warum ich den Spiegel gewählt habe, ist eigentlich rein pragmatisch gedacht. Zum einen gibt es zum Spiegel wie auch zu einigen anderen Journalisten ja ganz gute Kontakte, ja, und zum anderen ist der Spiegel ein Medium, mit dem ich sehr viele Leute erreichen konnte, ja, mit dieser Entscheidung, was aus meiner Sicht wiederum mit meiner Verantwortung auch zu tun hat. Das heißt, der Spiegel hat sichergestellt, dass es sowohl in der Printwelt viele Leute erreicht, wie auch über die Publikation online auf Deutsch und auf Englisch sehr viele Menschen dann erreicht. Und mir war es da einfach wichtig, ich bin das einzige öffentlich bekannte Gesicht von WikiLeaks neben Julian und vielleicht noch Jake Applebaum, aber der ist ja auch erst in der jüngsten Vergangenheit aufgetreten. Und aus meiner Sicht war es Teil meiner Verantwortung, dass ich in dem Moment, wo ich dieses Projekt so nicht mehr vertreten kann, das auch nach außen kommuniziere. Denn ansonsten, also wir treten für Transparenz ein, wir treten für Whistleblower ein, für Menschen, die aus moralischen Gesichtspunkten Dinge an die Öffentlichkeit bringen, und vom Prinzip, abstrakt gesprochen, ist das nichts anderes als das, was jetzt passiert ist. Ja, und ich wollte eigentlich dann sicherstellen, dass ich möglichst wenig Interviews geben muss zu diesem Thema. Ich möchte das jetzt auch nicht beliebig weit ausbreiten und habe nicht vor, jetzt irgendwie eine Vortragsreihe dazu zu starten oder irgend sowas in dieser Art. Im Gegenteil, ich möchte das eigentlich hinter mich bringen und in die Zukunft weitergehen können. Es gibt genug zu tun, ja. Es war allerdings auch wichtig, dass es eben genug Leute erreicht. Ja, und mit dir heute spreche ich jetzt, weil die Community ganz andere Fragen hat, als das zum Beispiel die Leute haben, die den Spiegel lesen. Und auch die Community selbst sich ja für dieses Projekt interessiert und ganz dieses Projekt unterstützt hat in der Vergangenheit. Und das auch sehr wichtig aus meiner Sicht ist, sehr wichtig ist, dort die Antworten zu liefern auf die Fragen, die halt eben da sind.
Hat dich denn dieses ganze Feedback verwundert oder was für eine Bombe da eingeschlagen ist, die dann auf einmal über dich rübergerollt ist?
Ja, also das Feedback hat mich positiv sehr verwundert. Ja, also ich habe damit gerechnet, dass man viel tiefer in der Interna dieses Projekts drinstecken muss, um zu sehen, welche Probleme es da gibt. Also ich bin davon ausgegangen, dass ich jetzt nach außen diesen Schritt so bekannt gebe, aber dass viel weniger Menschen nachvollziehen können, warum dem so ist. Und meine Erfahrung im Moment ist, dass also ich habe sehr viel positives Feedback bekommen, viel mehr als ich erwartet habe, und fast gar kein negatives Feedback. Meine Erfahrung ist ein bisschen, dass nach außen hin anscheinend schon viel klarer war, welche Probleme da potenziell sind, wie sich das Projekt auch so tendenziell zumindest in den letzten Monaten entwickelt, und man dem Ganzen schon viel kritischer gegenüberstand und einige Leute mir ja auch gesagt haben, sie hätten eigentlich nur darauf gewartet, ja, wann der Zeitpunkt kommt, dass Leute anfangen, sich öffentlich dazu zurückzuziehen. Also von daher war das, für mich ist das eine positive Bestätigung, das Ganze, dass dieser Schritt richtig war.
Auch, dass du deinen Namen und damit auch deine Familiensituation offenbart hast.
Ja, naja, das ist vielleicht der einzige Wermutstropfen bei dieser ganzen Sache. Meine Familie hat überhaupt nichts mit diesem ganzen Projekt zu tun, ja, außer dass meine Familie mir mit der Unterstützung, die ich durch meine Familie bekommen habe, auch ermöglicht hat, an diesem Projekt zu arbeiten. Ja, das heißt einfach schon, dass meine Frau Geld verdient, hat mir in den letzten Monaten ermöglicht, weniger darüber mir Gedanken zu machen, wann meine finanziellen Ersparnisse jetzt auslaufen. Ja, und ob ich dann ein Problem bekomme und muss wieder irgendeinen Bürojob annehmen oder irgendetwas anderes, um mein Engagement für dieses Projekt finanzieren zu können. Also das ist schon aus der Sicht eine ganz wichtige Komponente. Ohne die Unterstützung aus meinem privaten und familiären Umfeld wäre das so nie möglich gewesen. Ja, auf der anderen Seite gerät meine Frau jetzt gerade leider Gottes etwas unter Druck, weil sie mit in dieses, man versucht das irgendwie zu verquicken oder ihr da zu unterstellen, dass sie in irgendwelcher Art und Weise da auch involviert wäre oder dass es Interessenskonflikte mit ihrem Arbeitgeber gibt oder wie auch immer. Aus meiner Sicht kann ich nur sagen, das ist sehr traurig, dass das so passiert. Also ich hätte gedacht, wie gesagt, dass es mehr Kritik gibt an meiner Person, aber ich hätte nicht gedacht, dass jetzt man versucht da, Teufel komm raus, irgendwas zu konstruieren, nur damit man irgendwas hat, worüber man schreiben kann. Also ich habe seit 15 Jahren ja nur Open-Source-Projekte Produkte verwendet. Ich bin, denke ich, ein sehr starker Verfechter der Open-Source-Welt. Ja, ich bin, kann das gar nicht anders sagen. Mir ist vollkommen unklar, wie man da einen Link zwischen den beruflichen Interessen meiner Frau, dem beruflichen Engagement meiner Frau und dem, was ich tue, konstruieren möchte.
Um es mal mit den Worten von Julian Assange zu sagen, wir wurden vor schmutzigen Tricks gewarnt. Hättest du das nicht, also war das nicht voraussehbar?
Ein schmutziger Trick, ich würde das nicht mal einen schmutzigen Trick nennen. Ich habe in meiner ersten Reaktion darauf auch gesagt, dass es ein schmutziger Trick ist, ja, aber eigentlich ist es das nicht mal, sondern das ist, glaube ich, einfach, dass sich ein paar Leute da verrennen in einer Verschwörungstheorie vielleicht oder in, etwas, wo man vielleicht vermutet, da könnte was sein. Aber ich kann nur sagen, mein Schritt damit, den Namen rauszugeben, war eigentlich, um maximale Transparenz zu schaffen und auch zu zeigen, dass ich nichts zu verbergen habe. Es wurde ganz oft ja auch in der Vergangenheit ein bisschen kritisiert mit diesem Pseudonym. Man hat gesagt, wer weiß, was ich da zu verbergen habe. Und ich dachte, es ist Zeit, das aufzulösen und zu zeigen mit diesem Schritt jetzt auch, dass ich hinter dem, was ich jetzt gesagt habe, öffentlich auch stehe, wer ich bin, dass ich eben nichts zu verstecken habe und das aufzulösen. Ja, und ich hätte halt nicht erwartet eigentlich, dass das dann so ausgelegt wird.
Wie fühlt sich das an, wenn man auf einmal selbst Opfer oder mehr oder weniger Opfer einer von Verschwörungstheorien wird, wo halt WikiLeaks vor allen Dingen im letzten Jahr sehr viel in der Außenkommunikation so mit Verschwörungstheorien gearbeitet hat und so ein Publikum auch angezogen hat.
Ja, also ich habe ja immer versucht, ich bin überhaupt kein Freund von Verschwörungstheorien und wir waren das auch mal alle nicht. Ja, also es gab auch von Julian ja eine Menge Aussagen, dass diese ganzen Verschwörungstheorien totaler Mist sind und man sich doch mal mit den Verschwörungstheorien, die wir faktisch belegen können, in Form von Dokumenten irgendwie, mit denen die real existieren, beschäftigen sollte. Also, dass der Fokus da vollkommen falsch ist bei manchen Leuten. Das sehe ich ganz genauso. Also ich bin kein Freund von Mutmaßungen oder so, wenn ich mich damit beschäftigen könnte, faktische Vorgänge zu betrachten oder dokumentarisch belegte Dinge. Also das finde ich wesentlich einfacher, sich damit mit harter Information zu beschäftigen. Auf der anderen Seite, was mir auffällt, ist, mir fällt jetzt persönlich, erlebe ich jetzt das erste Mal, wie es jemandem gehen muss, der als eine Art Whistleblower oder zumindest der aus einer internen Situation kommt und etwas Internes nach außen trägt und wie sich das auf einmal entwickelt. Ja, also wie die Medien darauf reagieren, wie das aufgegriffen wird, wie viral das auf einmal durch so soziale Netze geht, wie Leute anfangen zu googeln, dann irgendwelche Zusammenhänge auftun oder Leute aus meinem Umfeld aufgraben und man dann irgendwie halt versucht, darüber zu reden, gibt es da Zusammenhänge, was könnte da vielleicht im Hintergrund gelaufen sein und so weiter. Und mir wird jetzt plastisch sehr bewusst, ja, unter welchem Druck auch Leute stehen, die diesen Schritt wagen. Ja, und das zeigt für mich plastisch nur einmal wieder, warum es wichtig ist, diesen Leuten eine Plattform zu bieten, ja, mit genau dem, was wir eigentlich bisher gemacht haben und diese Leute zu schützen. Ja, also in meinem Fall ist das jetzt relativ einfach. Mich kann niemand entlassen. Ja, ich habe keinen Arbeitsvertrag. Andererseits ist ja auch Fakt hier in Deutschland, es gibt keinen Whistleblower-Schutz. Das heißt, für jemanden, der von intern kommt und sich öffentlich, also einen Missstand öffentlich herausgibt oder an die Öffentlichkeit gibt, ja, für den gibt es keine rechtliche Grundlage, über die er geschützt wäre, auch nicht arbeitsrechtlich. Und diese Fälle zum Beispiel sehen wir ja immer wieder, ja, dass Menschen, die couragiert sind, nach außen gehen, hinterher damit ihr komplettes Leben ruiniert haben. Ja, vielleicht nie wieder eine Anstellung finden, keinen Schutz haben vor Entlassungen und so weiter. Und das ist was mir halt einfach nur gerade plastisch zeigt, warum es wichtig war, für diese Leute einzustehen und warum es dann wahrscheinlich auch wichtig sein wird, für diese Leute in Zukunft weiter einzustehen.
Ja, das ist ja vor allen Dingen eine rechtliche und eine gesellschaftliche Frage. Also, dass man halt die gesellschaftliche Stellung von solchen Menschen erhöht, indem man halt das als was Positives darstellt, wenn man soziale Missstände aufdeckt und dass man ihnen rechtlich die Sicherheit gibt.
Genau. Das ist was, und das ist auch eine Debatte, die haben wir ja auch sehr oft versucht, in der Vergangenheit auch anzustoßen. Es gibt andere Leute wie das Whistleblower-Netzwerk hier in Deutschland, die sich dafür sehr stark machen. Es gibt ja auch den Whistleblower-Preis hier in Deutschland, der verliehen wird, wo man einfach versucht, ein bisschen Lobbyarbeit für diese Menschen zu machen und gesellschaftlich, sozial ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das nicht gut reguliert ist hier in Deutschland und dann eben entsprechend Druck aufzubauen, damit eine solche Regulierung da in Kraft tritt.
Kommen wir mal zurück nochmal zu WikiLeaks. Mhm. Ihr wart auch in den letzten Monaten damit beschäftigt, den ganzen technischen Umbau zu machen, die Plattform halt ein bisschen ausfallsicherer zu machen. Wie weit seid ihr gekommen? Ist das beendet? Also im Moment sehe ich, wenn man auf wikileaks.org geht, die Seite ist mehr oder weniger down.
Ja, also es ist so, das muss man jetzt ein bisschen voneinander entkoppeln. Es gibt im Moment eine Übergabe, die stattfindet. Dazu gehört, dass ich alles übergebe, an was ich gearbeitet habe, dass ich die Finanzen, die ich zum Teil verwaltet habe, mit der Warholland-Stiftung zusammen, dass das alles wieder sauber übergeben wird, dass Ressourcen, die ich angeschafft habe in Form von technischem Gerät oder was auch immer wir da halt eben besorgt haben, dass das übergeben wird, ja, sauber an das Projekt wieder. Ich möchte
also,
ja,
an wen übergibt man das dann, wenn es da
keine Entität gibt? Das ist noch nicht so ganz geklärt, aber im Zweifelsfall werde ich diese Dinge an die Warholland-Stiftung übergeben und oder vielleicht auch an Julian direkt oder vielleicht hat auch Julian irgendjemanden, der das entgegennehmen soll oder so. Also das, denke ich, ist lösbar. Die zweite Seite ist allerdings, dass ja auch sich technische Leute aus dem Projekt zurückgezogen haben. Und diese technischen Leute auch eine technische Übergabe ihrer Verantwortung oder Verantwortlichkeiten gemacht haben. Die Konsequenz daraus scheint im Moment zu sein, dass diese Übergabe stattfindet und im Moment für einen gewissen Zeitraum die Webseite so lange nicht erreichbar ist. Das würde ich so als Konsequenz sehen. Ja, da ist einfach die Übergabe noch nicht abgeschlossen.
Okay, aber generell seid ihr mit dem technischen Umbau fertig geworden?
Teile davon sind fertig. Ja. Teile, das hat ja auch einer, es wurde ja auch von Wired zum Beispiel auch in vorgestern, glaube ich, gesagt. Es gibt auch Teile der Entwicklungen, die gemacht wurden, die so nicht beim Projekt verbleiben werden. Ja. Einfach, weil die Leute, die sehr viel Zeit investiert haben, da auch gewisse Bedenken haben im Moment, inwiefern Teile der technischen Infrastruktur, die entwickelt wurden, sehr gut aufgehoben sind da oder verantwortungsvoll aufgehoben sind.
Ja. Kommen wir da mal zu einer anderen Sache. Also du meintest ja selbst, in den letzten Monaten sind eine ganze Menge Dokumente noch hochgeladen worden.
Ja.
Sind die noch da? Sind die jetzt noch sicher?
Also ich würde, da sind sie auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, dass sie sicher sind, also im Sinne von technisch sicher. Was mir im Moment halt nicht ganz klar ist, ist inwiefern die Entscheidungsstrukturen, die es gibt, inwiefern die robust genug sind für die Verantwortung, die diese Dokumente mit sich bringen. Auch das habe ich ja schon gesagt und das ist einer der Gründe, warum ich mich im Moment zurückziehe, ja, oder warum ich mich jetzt zurückziehe, ist eben genau dieses Problem. Wenn im Endeffekt einer alleine schalten kann, wie er möchte, ja, dann gibt es ein strukturelles Problem. Und das betrifft natürlich dann auch die Priorisierung von Veröffentlichungen, vielleicht den Umgang mit diesen Veröffentlichungen, ja, das hat weitreichende Implikationen. Das heißt nicht, auch um das explizit zu sagen, dass ich unterstelle, dass diese Organisation im Moment verantwortungslos arbeitet oder dass da eine Katastrophe passieren muss. Es ist nur nicht sichergestellt, wie es sich weiterentwickelt. Ja.
Wie waren bisher, sagen wir mal, in der Vergangenheit so die Entscheidung, was man von den eingereichten Sachen released und was nicht? Hatte das eine Person oder was war zum Beispiel mit deutschen Sachen,
die man
gar nicht lesen kann?
Ja, das ist auch ein bisschen falsch verstanden worden in der Vergangenheit. Julian hatte mal eine Aussage getroffen gegenüber der Presse, dass im Zweifelsfall er der Letzte ist, der entscheidet. Und das war aber nicht so gemeint, dass er immer entscheidet, sondern das wäre, aus meiner Sicht zumindest, war das so gemeint, dass wenn es einen Zweifel gegeben hätte und irgendjemand hätte eine kritische Entscheidung treffen müssen, dann wäre er das gewesen. So würde ich auch gar nicht sagen, dass das schlecht ist oder so, sondern es ist sein Projekt, zumindest hat er das zu absolut substanziellen Teilen aufgebaut. Ja, er hat extrem viel Erfahrung auch, was das Handling mit diesen oder den Umgang mit solchen Dokumenten angeht. Und ich glaube einfach, dass diese Entscheidung bei ihm dann nicht verkehrt aufgehoben wäre. Allerdings kam es aus meiner Sicht nie so weit, weil das nie so strittig gewesen wäre bei Veröffentlichungen. Ja, und das heißt im Umkehrschluss auch nicht, dass nicht andere Leute an Veröffentlichungen beteiligt waren und da mitgeholfen haben. Ja, ganz im Gegenteil, diese Menge an Informationen hätte ja von einem alleine so überhaupt nicht verarbeitet werden können. Ja, und deswegen ist es immer ein Gruppenprojekt gewesen und das ist dann halt schade oder schwierig für alle Beteiligten, wenn das in der Wahrnehmung Richtung eher in die Richtung eines Einzelprojekts dann tendiert. Also so, wenn aus einer schönen Organisation irgendwann eine Ich-AG wird, dann ist das halt ein bisschen schwierig, ja.
Um das ja nochmal vielleicht zu konkretisieren, in einem Podcast-Interview im Küchenradio Anfang des Jahres, ich glaube, es war so im April, hast du erzählt, dass ihr den Mail-Server der NPD darauf Zugriff habt oder euch die
das Mails... Das ist jetzt ganz falsch ausgedrückt.
Okay.
Ja, nee, also ja, von uns hatte niemand Zugriff auf irgendeinen Mail-Server, sondern uns hat jemand eine Sammlung von NPD-Mails damals zugespielt. So, ja, genau. Die gehören zu ganz vielen, einer Sammlung vieler weiterer Dokumente, die bisher leider nicht veröffentlicht sind.
Du hast damals angekündigt, dass ihr daran arbeitet.
Daran wurde auch gearbeitet. Zwischenzeitlich haben auch schon sogar Leute da sich der Analyse dieser Sachen angenommen, aber wie ich das ja auch schon angedeutet hatte, das war halt eine der Dinge, die niedriger priorisiert wurden als zum Beispiel die zwei anderen großen Veröffentlichungen und die deswegen bisher so nicht passiert sind.
Gleichzeitig, ich erinnere mich, als ihr das angekündigt habt, gab es sofort die Diskussion darüber, darf man das eigentlich machen?
Ja.
Also natürlich auf der einen Seite das Interesse der Öffentlichkeit an dieser Organisation, an dem Innenleben, die halt immer quasi mit einem Bein im Verbot steht. Auf der anderen Seite natürlich die Persönlichkeitsrechte. Genau.
Es ist eine ähnliche Diskussion eigentlich wie das, was ja jetzt in Bezug auf die Afghanistan-Dokumente geführt wurde. Also was kann man an Informationen publizieren, ohne dass man das schwärzen muss, um die Interessen Unbeteiligter zu schützen.
Deswegen frage ich ja nach. So.
Ja, genau. Warum du fragst, ist mir ganz klar. Also das ist sicherlich auch was, also würde ich jetzt heute so bewerten, dass wir aus der Afghanistan-Sache da ja einiges gelernt haben und auch sicherlich ein bisschen was von diesen Erfahrungen ableiten könnten auf die Veröffentlichung dieser NPD-Mails. Das wäre sicherlich die logische Konsequenz. Ja. Zusammen mit den Tools, die jetzt gebaut wurden, für die Redaktion von solchen großen Sammlungen wäre das vielleicht sogar machbarer gewesen. Ja, dass man auch das gescreent hätte und hätte versucht, dann Unbeteiligte daraus zu filtern oder zumindest ein gewisses Level an Privatsphäre daraus zu halten. Also, aber das ist alles auch eine sehr hypothetische Frage, trotz allem, weil es ja, wie gesagt, nie so weit kam, dass es bearbeitet wurde in dem Sinne. Ja, sondern das wäre dann jetzt eine der Fragen, die noch zu klären sind, wenn es denn irgendwann dazu kommt.
Ja, genau, deswegen stelle ich diese Frage auch. Was passiert denn damit? Also, soweit man öffentliche Äußerungen nachvollziehen kann, ist zum Beispiel der Entwickler des Programmes, was du gerade angesprochen hast, ausgestiegen, nämlich wie man so große Datenmengen irgendwie verarbeiten kann. Mhm. Ein Isländer. Das heißt, irgendwo ist jetzt dieses Tool, das hat er vielleicht mitgenommen. Andererseits gibt es diese Daten, die halt quasi beim Projekt WikiLeaks liegen.
Ja, das ist die nächste.
Und du bist der Deutsche, der jetzt quasi, also der öffentlichkeitswirksame Deutsche, der ausgestiegen ist, wo halt unklar ist, wie viele Deutsche noch dabei sind.
Ja, also die Frage ist, ist eine sehr schwierige Betrachtung und das ist eine sehr politische Frage auch. Die grundlegende Frage ist, wem gehört dieses Projekt und was von dem, was an das Projekt gegeben wurde, gehört dann wem? Ja, das ist die zentrale Frage eigentlich. Also diesem Projekt wurden Daten zugespielt. Ja, wenn dieses Projekt sich jetzt herausstellt, dass es gesteuert wird über einen kleineren Personenkreis, als man das dachte, und ein Großteil der Leute sich vielleicht aus dem Projekt verabschieden, haben diese Leute dann Anrecht an dem, was man ihnen übermittelt hat? Haben diese Leute, die aussteigen, vielleicht auch eine gewisse Verantwortung gegenüber dem, was übermittelt wurde an Dokumenten? Oder verbleibt das trotzdem ausschließlich bei dem Projekt? Das ist genau eine der Kernfragen. Mir persönlich würde die Lösung am allerbesten gefallen, ja, dass alles beim Projekt bleibt. Also alle Dokumente, genau wie das ganze Geld da bleiben soll, das wurde gestiftet an dieses Projekt und an nichts anderes, ja. Das wäre die sauberste Lösung und ich müsste mir keine Gedanken drüber machen, ob mir irgendwann einer vielleicht vorwirft, dass irgendjemand Geschäftsgeheimnisse oder wie auch immer man das dann auslegen würde, ja mitgenommen hat. Auf der anderen Seite gibt es aber die Frage der Verantwortung. Und es gibt auch auf der anderen Seite berechtigterweise ja die Auffassung, dass das Projekt die Summe aller Beteiligten waren. Und wenn jetzt ein Großteil dieser Summe oder wenn viele der Summanden sich aus dem Projekt zurückziehen, hatten die nicht auch einen gewissen Anteil an dem, was dem Projekt zur Verfügung gestellt wurde? Diese Frage so zu lösen, ist extrem schwierig, ja, und kann extrem schnell auch dazu führen, dass da, sage ich mal, nicht ganz sauberes Spiel einem vorgeworfen wird. Deswegen würde ich es am liebsten vermeiden. Aber es ist natürlich trotz allem eine Frage der Verantwortung.
Das ist ja auch noch eine andere Frage. So, ne? haben diese Whistleblower quasi dem Projekt WikiLeaks ihre Geheimnisse geschenkt, damit die Marke WikiLeaks davon profitieren kann? Oder war das Anliegen dieser Whistleblower, dass diese Dokumente an die Öffentlichkeit kommen, die halt jetzt irgendwie aus diversen Gründen noch nicht veröffentlicht wurden?
Ich glaube Letzteres, ja, ganz bestimmt. Es ist allerdings halt eben sehr schwierig aufzustellen und du kannst keine Umfrage machen jetzt. Das ist das nächste Problem. Dieselbe Frage haben wir auch bei den Finanzen. Haben Leute dieses Geld gespendet, um eine Idee zu unterstützen? Ja, oder haben die Leute dieses Geld gespendet, weil es um diese Marke ging? Ja, also wir haben das, diese grundlegende Fragestellung bei ganz vielen ganz vielen Bereichen im Moment. Ja, die Frage ist, wie kann man es auflösen? Ja, du kannst auch nicht kannst weder alle Whistleblower fragen, ja, noch kannst du irgendwie alle Spender fragen, was jetzt mit ihrem Geld irgendwie passieren soll. Und das Letzte, was passieren soll eigentlich, ist, dass Leute jetzt so verunsichert werden, dass sie sich zurückziehen. Auch das ist ganz wichtig. Also es ist auf jeden Fall wichtig gewesen, dieses Projekt zu unterstützen oder die Idee zu unterstützen oder was auch immer. Solange man das unterstützt hat, ist das eine wichtige Aussage eines Individuums gewesen, eine wichtige Art von Aktivismus, die man gezeigt hat, also ein wichtiges Involvieren in die Zivilgesellschaft, ja, das Beitragen zu etwas Gutem, den Willen dazu, das ist ganz, ganz wichtig und das sollte niemals sanktioniert werden. Ja, es ist aber trotz allem ein Problem, was im Moment aufgelöst werden muss.
Und von wem kann das aufgelöst werden?
Das ist eine extrem gute Frage. Ist die kniffligste Frage bei dieser ganzen Situation im Moment. Ja, also wir werden sicherstellen, dass es im Interesse Dritter passiert. Das ist, denke ich, das, worauf es hinausläuft. Wie das dann aussieht, ist schwierig, aber es muss im Interesse derer passieren, die Vertrauen in das Projekt gegeben haben, was auch immer das Projekt, dem sie da vertraut haben, dann ausgemacht hat.
Und wie kann man das machen, wenn jetzt, sagen wir mal, WikiLeaks Großteil oder ein Teil ist ausgestiegen? Das Vertrauen kann nicht zurückgewonnen werden. Die Organisation oder das Projekt ist nicht mehr so stark wie vorher. Was passiert dann?
Ist eine sehr gute Frage. Wie man genau das löst, ist uns im Moment noch nicht klar. Ja.
Und was heißt das so für die Zukunft für dich? Also du wirst ja wahrscheinlich nicht mehr Teil dieser Lösung oder sein, zumindest innerhalb von WikiLeaks.
Ja, also ich bin im Moment noch damit beschäftigt, das sauber aufzulösen. Ja, es ist auch in den vergangenen Monaten ja bei mir viel Arbeit liegen geblieben, um die ich mich jetzt ein bisschen kümmern kann. Ich bin auch eigentlich ganz froh gerade, dass ich ein bisschen Abstand habe oder jetzt auch bekomme. Ja, auf der anderen Seite ist natürlich so, dass mir ja immer noch sehr viel an dieser Idee auch liegt. Ja, und es wird halt jetzt, werden wir schauen müssen, inwiefern sich da noch was retten lässt oder inwiefern es auch wichtig wäre, Alternativen zu schaffen oder was auch immer. Also ich bin schon immer aktivistisch veranlagt gewesen. Ich denke nicht, dass es langweilig wird. Es gibt im Gegenteil, es gibt extrem viel zu tun. Und ich werde sicherstellen, dass das, was ich an Motivation so mitbringe, für irgendwas weiteres Gutes eingesetzt werden wird.
Welche Chance hätte denn, also du hast ja gerade Alternativen angesprochen, welche Chance hätte eine Alternative, wo jetzt, sagen wir mal, der Brand WikiLeaks, die Marke, so stark geworden ist?
Das ist schwierig. Also das ist eine hypothetische Frage. Auf der einen Seite ist die Marke extrem stark, auf der anderen Seite wird die Marke auch schon seit geraumer Zeit ja sehr kritisch beäugt. Also ich denke, das ist ein zweischneidiges Schwert. Vom positiven Feedback, das ich im Moment ja so bekomme, habe ich den Eindruck, dass viele Leute verstehen, auch was mit der Marke nicht so ganz in Ordnung ist oder wo da Optimierungsbedarf bestünde. Es ist trotz allem eine Frage, wie man da weitermacht. Und egal wie, ist das Weitermachen auch was Zeit kosten würde und was nicht übereilt werden darf, ja, und was jetzt einfach sollte das in irgendeiner Form von einem anderen Projekt weitergehen, dann müsste das jetzt eben auch in aller Ruhe aufgebaut werden. Und man müsste bei Null anfangen, das ist das nächste Problem. Ja, also es gibt ja keine finanzielle Grundlage zum Beispiel. Ja, ich habe alles das, was ich investiert habe in dieses Projekt, ist verbraten mittlerweile und das habe ich nicht mehr. Also da ist nicht viel, was ich noch in irgendwas Neues stecken könnte. Auf der anderen Seite wiederum ist das Feedback ja positiv, ja, und ich glaube, wo ein Wille ist, ist ein Weg, das ist immer so. Ja, es ist halt jetzt nur die Frage, wie genau das weitergeht und das wird sich in den nächsten Tagen oder Wochen zeigen.
Ja, man könnte ja ein Parallelspendenkonto bei der Bau-Holland-Stiftung einrichten.
Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ja, ganz sicher.
Und wenn jetzt, also du kriegst schon eine ganze Menge Feedback, wenn jetzt so Leute zuhören und an irgendwas mitarbeiten möchten, was auch immer daraus entstehen wird, gibt es da irgendwelche Kontaktmöglichkeiten? Also du bist ja nicht mehr per E-Mail erreichbar, nee. Bei mir rufen die ganze Zeit Journalisten,
anrufen wollen. Ja, ich bin schon noch per E-Mail erreichbar, aber halt nicht mehr über diese WikiLeaks-Adresse, sondern eigentlich nur noch über meine privaten Mail-Kontakte. So, ich kann dir gerne einen Kontakt geben, wo du das weiterleiten kannst, ja, oder man kann dann noch einen hinterher schieben, sobald ich wieder etwas besseren direkten Kontakt dann habe.
Aber du hast jetzt noch keinen Blog gestartet oder so.
Nee, ich bin auch kein Blogger. Also das ist, es gibt, wie gesagt, ich bin eigentlich ganz froh, dass man jetzt mal so ein paar Sachen, die liegen geblieben sind, aufräumen kann und dann das jetzt sauber über die Bühne bringt alles. Und wenn das soweit ist, dann werden wir halt sehen, wie wir weitermachen.
Ja, gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Irgendwas, was dir auf der Zunge liegt?
Nee, ich glaube eigentlich, wir haben, denke ich, vieles angesprochen, was wichtig ist. Ansonsten, ich bin ja auch, zumindest für die Leute in dieser Community, die hier zuhören, ja, erreichbar. Also man sieht sich bestimmt auch in Zukunft noch auf Veranstaltungen und so. Und wenn da weiterer Gesprächsbedarf besteht, dann kann man da ja gern nochmal drauf zurückkommen.
Nur auf dem CCC-Kongress wirst du nicht mehr mit Julian.
Nee, zusammen auf keinen Fall. Also da sehe ich keine. Also das ist sehr traurig auch. Aber ich denke, die Situation im Moment ist eben die. Da, ich sehe da auch jetzt nichts, was sich ändert.
Ja, dann wünsche ich dir aber viel Erfolg.
Und, ja, danke.
Vielen Dank für diese ganzen Mühen, die du auf dich genommen hast, so mit WikiLeaks. Und
danke.
Vielen Dank, dass du hier warst. Und dann viel Spaß noch.
Okay, danke und schönen Abend auch noch.
Ja, danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch flattern. Und ansonsten, ja, steht alles unter Creative Commons bei NCSA-Lizenz. Danke fürs Zuhören. Ciao.